Pressing macht Druck.
Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst.
Xenophobie und Rassismus.
Antisemitismus und Homophobie.
Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk.
89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg.
Ja, seid gegrüßt, liebe Hörer des Bermudafunk, zur Sendung Pressing. In der Erstausstrahlung am 7.9. ab 20 Uhr hört ihr am Mikrofon Michael. Ja, hört ihr die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt, dann läuft sie in der Wiederholung. Hört ihr Pressing nicht auf Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz, beziehungsweise über den Kabelanschluss oder Livestream des Bermudafunk, dann läuft sie im Austausch. Ja, auch in Pressing heute ein Blick nach Afghanistan und dort zum Projekt Drop and Ride, das BMX-Fahren und Bildung an junge Menschen vermittelt hat. Dazu hört ihr nun in der folgenden Stunde Justus Fink aus dem Projektmanagement von Abascha.
Sie, also die Taliban, töten uns überall, auf den Straßen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Hause, in der Schule, in der Universität, im Krankenhaus, während der Proteste für unsere Rechte und an wichtigen Feiertagen. Ja, was wie eine aktuelle Meldung aus dem News-Ticker über Afghanistan klingt und sicher auch die Aktualität beschreiben würde, stammte doch bereits aus dem Mai diesen Jahres vom Leiter des Projekts Drop and Ride. Ja, Justus Fink vom Projektmanagement von Abascha, kannst du für die Hörer von Pressing Drop and Ride und Abascha kurz beschreiben?
Ja, Drop and Ride, das ist ein Fahrradverein von Jugendlichen vor Ort in Kabul gegründet, die sich für BMX und Freestyle begeistern und die mit diesem Verein ein Angebot machen wollen an Trainings, an einem coolen Sport für andere Jugendliche in Kabul. Und ich bin heute hier von Abascha. Abascha ist ein Verein aus München, der sich zum Ziel gemacht hat, Sport und Bildung da zu unterstützen im Ausland, wo der Zugang sehr erschwert ist. Wir haben mehrere Partnerprojekte, die wir mit Mentoring unterstützen. Und eines davon ist eben Drop and Ride.
Ja, wenn man die Meldung zum Projekt auf eurer Homepage verfolgt hat, ja, so klang das wie ein Seismograph der Entwicklung in Afghanistan. Da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, wie es den Bikern inzwischen geht.
Genau, wir haben ein jugendliches Team da in Kabul. Die sind vom Organisationsteam alle so zwischen 18 und 24. Und ja, die sind natürlich alle exponiert. Tatsächlich, wenn man sich den Verein Drop and Ride anschaut, dann hatten wir schon immer wieder Berichte, dass einzelne Teilnehmer in den letzten paar Monaten das Land verlassen haben, einfach weil die Eltern schon bereits die Flucht angetreten sind, in die Nachbarländer meistens. Das Organisationsteam war jetzt bis zum Schluss vor Ort und ist jetzt natürlich durch die Machtübernahme der Taliban extrem gefährdet. Diese jungen afghanischen Studenten sind es meistens. Und die haben wir jetzt in einer konzertierten Aktion betreut in diesen schwierigen Stunden und haben sie gecoacht, haben sie vor allem auch beraten, sehr direkt, wie sie sich jetzt da vielleicht zum Flughafen durchmanövrieren. Gut, das ist eine längere Geschichte, zu der wir, glaube ich, später nochmal drauf kommen können. Aber der Zustand ist, dass das Organisationsteam jetzt zum größten Teil evakuiert ist. Das heißt, wir haben zwei von den afghanischen Jugendlichen, die sind in Kanada, zwei, die sind in Deutschland und einer ist noch vor Ort in Kabul. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Teilnehmer des Programms, die größtenteils eben noch in Kabul sind.
Man hat ja teilweise schon die Bilder gesehen, die Leute versuchen, aus Afghanistan rauszukommen. Ja, und konkret, wie hat es jetzt bei euren Teilnehmern ausgesehen?
Das darf man sich so vorstellen, dass wir sind ein studentischer Verein. Das heißt, Abascha ist letztendlich jetzt auch in den Semesterferien davon benachrichtigt worden. Das heißt, wir haben eigentlich laufend Kontakt zu unseren Partnerprojekten, wirklich über WhatsApp, über Facebook. sehr direkt, wie man das halt auch zu Jugendlichen hier hätte in Deutschland. Da haben wir dann die Nachricht bekommen von dem Leiter des Projekts da. Leiter klingt jetzt sehr arriviert, aber es ist eben auch eine in unserem Alter auch so um die 24, 25. Und da bekommen wir eine Nachricht, Hilfe, wie komme ich hier raus? Es ist furchtbar. So in dem Ton, das sind nicht genau seine Worte, aber es ist natürlich große Verzweiflung, die aus dieser Nachricht spricht, sodass wir uns dann hier entscheiden, bei Abascha ein Krisenteam zusammenzusetzen. Das heißt, wir haben eigentlich seit dem Fall Kabuls, seit der Übernahme der Taliban vor Ort, haben wir eigentlich eine Betreuung, eine Schichtbetreuung der Jugendlichen vor Ort. Wir stehen mit ihnen in Kontakt. Und dann fängt es an, dass man sich hier in Deutschland erstmal umhört, wie funktionieren die deutschen Evakuierungspläne. Aha, da gibt es Listen. Wer kontrolliert jetzt diese Listen, mit denen vor Ort Leute ausgeflogen werden? Okay, das Auswärtige Amt, wie kommen wir daran? Das war für uns ein Anfang von null. Also wir hatten keinerlei Kontakte ins Auswärtige Amt. Wir sind ein kleiner Verein. Wir haben normalerweise nicht mit dem Auswärtigen Amt zu tun, sondern arbeiten eben direkt mit dem Projekt. Und ja, da steckt sehr viel an Recherche dahinter, sehr viel letztendlich auch E-Mails schreiben an verschiedene Stellen. Wir haben E-Mails geschrieben an Bundestagsabgeordnete, die uns dann weitergeleitet haben zu entsprechenden Referaten innerhalb des Auswärtigen Amts und so weiter. Letztendlich ist es dann gelungen, über den Kontakt auch zu anderen NGOs, die sich da sehr entscheidend für uns auch eingesetzt haben, von dem Organisationsteam die Namen auf die deutsche Evakuierungsliste zu bekommen. Damit ist ein Schritt getan, aber natürlich der viel größere Schritt, den mussten sie letztendlich selber vor Ort machen, nämlich in den Flughafen reinkommen. Das ist natürlich, ich glaube, das kann sich keiner von uns wirklich vorstellen, über mehrere Tage dann auch immer wieder zum Flughafen aufbrechen von zu Hause, den richtigen Moment erwischen, an dem dann gerade eine Welle durch das Tor kann. Und sobald sie dann im Flughafen waren, waren die Chancen eigentlich deutlich höher. Aber wirklich der schwierige Teil, glaube ich, von allem war, dass in den Flughafen gelangen. Und da konnten wir sie natürlich null unterstützen. Das heißt, den ganz großen Schritt, das ganz große Nadelöhr war sicherlich in den Flughafen gekommen.
Ja, du hast noch gesagt, einer vom Organisationsteam ist jetzt noch in Kabul. Und habt ihr da noch Kontakt zu ihm?
Der wird laufend betreut. Also die eine Person, die es eben noch nicht in den Flughafen geschafft haben, da ist der Name auf der Liste. Da ist eigentlich, da wäre auch noch alles soweit geregelt. Da kam natürlich auch die Entwicklung dazwischen mit dem Bombenanschlag. Wir stehen im direkten Kontakt, wir betreuen ihn direkt. Wenn da irgendwie Bewegung in die Sache kommt, kriegen wir das mit, auch durch die anderen NGOs. Da hilft man sich gegenseitig und wir tun alles, damit er natürlich dann jetzt mit den nächsten Möglichkeiten, die sich hoffentlich wieder ergeben werden, da auch noch die Ausreise antreten kann. Da sind wir dran.
Ja, du hast schon angedeutet, im Laufe des Projekts, als wahrscheinlich schon absehbar war, dass die Taliban immer weiter vorrückt, sind auch schon Mitglieder aus dem Truppenreitteam geflohen. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen?
Ja, kann ich dazu sagen, dass das sind Teilnehmer, das sind also nicht das Organisationsteam, aber letztendlich vielleicht wie bei einem Fußballverein auch, merkt man das daran, dass gewisse Jugendliche oder Kinder nicht mehr zum Training kommen. Und dann stellt sich eben raus, da ist die Familie, hat Kabul und Afghanistan verlassen. Das erreicht uns letztendlich schon früh. Also das ist eigentlich schon im Laufe des letzten Jahres etwas, wovon der Leiter von Drop and Ride immer wieder erzählt hat, dass einzelne Familien aufbrechen und die Stadt verlassen und die Kinder dann nicht mehr bei ihnen am Programm teilnehmen können. Wenn man jetzt für uns als Verein beginnt eigentlich, darüber haben wir auch gesprochen mit dem Leiter, beginnt das, was jetzt sichtbar wird durch die Übernahme der Taliban, beginnt schon deutlich früher. Also die eigentlich sind es die vielleicht vor circa 2-3 Jahren, als dann letztendlich die ersten Verhandlungen einsetzen und die Taliban als Verhandlungspartner aufgewertet werden. Das ist vielleicht so ein Zeitpunkt, wo dann auch die ersten Familien schon daran gedacht haben, das Land zu verlassen. Und so ist es dann eben auch schon eigentlich vor der Übernahme zu diesem laufenden Exodus da gekommen.
Ja, in der Presse wurde das, oder auch von den Politikern wurde das, ja, die schienen alle sehr überrascht zu sein, aber ich denke, für mich, wenn man die Medien verfolgt hat, oder ganz besonders für euch, ihr wart ja in ständigem Kontakt, war das, glaube ich, nicht so überraschend.
Es war sicherlich nicht so überraschend für die Teilnehmer vor Ort. Also alles, was wir wissen, wissen wir letztendlich auch als Einschätzung von dem Leiter von Drop and Ride und die natürlich in ihrer Familie auch die verschiedenen Perioden Afghanistans alle schon mitmachen haben müssen. Und ich glaube, dass da ganz klar ist, für den Leiter, für das Organisationsteam vor Ort, war das nicht überraschend. Und wir haben das dann auf diese Weise mitbekommen, inwiefern das jetzt politisch man das in Deutschland hätte erkennen müssen. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen enttäuscht, natürlich nicht zu sagen sehr enttäuscht, dass die Mechanismen nicht da waren, als man sie am dringendsten brauchte. Die offiziellen Stellen waren dann in den Stunden der kritischen Stunden nach der Machtübernahme waren die natürlich auch extrem überlastet. Und das ist sicherlich etwas, wenn man da vor Ort die Drop and Ride oder auch andere gefragt hätte, die, glaube ich, haben das kommen sehen.
Ja, jetzt haben wir schon viel von eurer Notfallbetreuung, will ich es mal nennen, gehört. Ja, kommen wir aber vielleicht auch zum wichtigsten Aspekt eurer Arbeit, zur Bildung. Ihr verbindet ja generell Sport mit Bildung. Und ja, wie seid ihr das jetzt in dem Projekt Drop and Ride speziell angegangen?
Ja, das Ziel von Abascha ist immer, die Projekte zu unterstützen, die beides kombinieren. Und man muss sagen, die Arbeit wird natürlich letztendlich geleistet von den Initiativen vor Ort. Das heißt, Projekte werden vor Ort gegründet, es entsteht eine Idee bei Jugendlichen jetzt in Kabul und wir unterstützen sie dabei, diese Idee umzusetzen, aber der Impuls und der Einsatz ist wirklich aus Kabul in diesem Fall auch. Und da war immer die Idee, Fahrradfahren ist cool, BMX-Fahren ist cool. BMX-Fahren ist etwas, was eigentlich jeder erlernen kann. Das ist ein Angebot, das im Grunde auch den Schülern, die vielleicht in der Schule nicht so glänzen, eine gute Möglichkeit gibt. Es ist eben kein weiterer Unterricht erstmal, sondern Sport. Und die Leute, die sich da wohlfühlen, die wir da reinkriegen, die bekommen dann zusätzlich noch ein Bildungsangebot. Das ist in diesem Fall auch der Wunsch von dem Team vor Ort, dass das Englischkurse und Computerkurse sind, die dann ganz konkret da auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern sollten, solange es diesen Arbeitsmarkt noch gab. Das heißt, letztendlich steht am Anfang der Sport und mit unserer Hilfe konnte das Team vor Ort dann einen Englischlehrer einsetzen, der dann grundlegendes Englisch beigebracht hat für die Teilnehmer, die normalerweise zu den Fahrradtrainings kommen und dasselbe auch noch mit grundsätzlichen Computerskills, wie gehe ich mit Excel um, wie schreibe ich eine Word-Datei.
Ja, also die konkrete Zielsetzung kommt immer von den Koordinatoren, nenne ich es jetzt mal, vor Ort. Und war das jetzt beim BMX fahren oder beim BMX-Sport, muss man ja sagen, auch der Fall, weil ja, BMX in Afghanistan, das klingt so ein bisschen nach einem Import westlicher Kultur in den Mittleren Orient, aber das ist direkt von den Jugendlichen dort ausgegangen.
So ist es, genau. Also die Initiative Drop and Ride, die gibt es schon seit 5 Jahren und wir haben sie letztendlich erst kennengelernt, als sie von sich aus aufmerksam gemacht haben. Wir haben sie auch kennengelernt, letztendlich durch einen Bericht im Internet. Und das ist das grundlegende Prinzip bei Abascha, dass wir Projekte unterstützen, die bereits existieren und die vor Ort gegründet wurden. Das heißt auch für das BMX-Fahren, das ist ein Sport, den sich die Jugendlichen vor Ort ausgesucht haben, weil er, ich nehme an, das unterstelle ich Ihnen jetzt, was auch besonders war. Es ist ihr Wunsch gewesen, das zu machen, das in Kabul zu machen und dabei haben wir sie zu unterstützt.
Ja, das passt vielleicht gar nicht so in das Bild, das man oft von Medien hier gezeigt bekommt von Afghanistan und Kabul. Da sieht man dann eher ländliche Gegenden. Ja, das Bild von Kabul, kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben? Weil ich denke, das hebt sich doch ein bisschen ab von West von Afghanistan.
Ja, das Bild, was wir natürlich dann gewonnen haben durch die Zusammenarbeit, ist auch ein anderes als das, was man vielleicht als Leser oder Rezipient der Medien in Deutschland bekommt. Wir haben das mitbekommen in den Erzählungen, wenn sie dann von ihren Aktivitäten in der Stadt berichtet haben. Sie sind zum Beispiel dann einmal die Woche auch gemeinsam als Gruppe rausgefahren an den Stadtrand. Da gab es einen Hügel, da wurde dann trainiert. Da haben sie uns dann auch mal Fotos und Videos geschickt, wie das Ganze aussieht. Und da spricht schon eine unglaubliche Lebensfreude auch raus, wenn sie da mit dem Fahrrad unterwegs waren. Und das widerspricht natürlich auch diesem ständigen Bildtenor, den man vielleicht in den Medien sieht, von der Armut, den bedrückenden Verhältnissen. Das ist ganz klar ein Projekt, was in der Hauptstadt stattgefunden hat, in der tendenziell sich auch vielleicht die größte Entwicklung ergeben hat, die größten Freiheiten jetzt in den letzten 20 Jahren da waren. über die ländlichen Verhältnisse wissen wir, haben wir nicht so viel mit zu tun gehabt. Ist uns klar, also ich glaube, das ist jedem klar, der sich mit Afghanistan beschäftigt, dass das sehr unterschiedlich ist, die Entwicklung der Strukturen auf dem Land und in sagen wir mal, Kabul vielleicht als Leuchtturm. Wo man das vielleicht auch noch ganz gut sehen kann, dass Kabul doch immer Teil auch einer modernen Entwicklung war, ist, dass das Organisationsteam bei uns, die Jugendlichen, die Koordinatoren, wie du sie genannt hast, haben alle studiert, die konnten letztendlich alle sehr gut Englisch. Die haben alle letztendlich einen erfolgreichen ersten Schritt getan mit ihrem Studiumabschluss an einer dieser verschiedenen internationalen Universitäten, die da aufgebaut wurden im Rahmen der letzten 20 Jahre und waren dadurch auch in der Lage, etwas zurückzugeben und diesen Verein zu gründen.
Ja, jetzt haben wir schon viel von Jugendlichen gesprochen. Richtet sich oder hat sich das Projekt an Mädchen und Jungs gerichtet?
Es ist unüblich, dass in Afghanistan junge Frauen in der Öffentlichkeit Sport machen. Das ist nicht etwas, was Frauen machen sollten. Das ist so häufig die traditionelle empfundene Haltung. Bei dem Dorf-and-Ride-Projekt war es so, dass von Anfang an eben auch Mädchen dabei waren, die gesagt haben, ja, Fahrradfahren, das kann ich, das will ich, die auch vorne dabei waren, was jetzt zum Beispiel die Fähigkeiten anging, also die, was wir da mitbekommen haben, tollsten Tricks, kamen zum Teil eben auch von einer der Trainerinnen. Das heißt, Frauen waren von Anfang an Teil des Teams und haben dann auch entschieden gesagt, wenn wir diesen Verein haben, dann bieten wir auch etwas an für Mädchen. Das heißt, es kann jetzt nicht sein, dass wir einen Fahrradverein haben und zum Training können nur die Jungs kommen, sondern sie wollten eine eigene Mädchentrainingsgruppe. Das muss man dann in den Verhältnissen vor Ort organisieren. Es ist zum Beispiel nicht so, dass man als Mädchentrainingsgruppe einfach so auf der Öffentlichkeit Fahrrad fahren konnte. Da musste dann, wird dann immer geschaut, dass praktisch die Gruppe, die in der Öffentlichkeit auftritt, eine Mischung aus Mädchen und Jungs auf dem Fahrrad ist. Da muss man dann auch schauen, vielleicht, wo man sich bewegt als Fahrradgruppe. Das haben sie erfolgreich durchgesetzt. Einen Schritt weiter treiben konnten sie das Ganze dann mit einem eigenen Trainingsgelände, wo das Ganze dann geschützt stattgefunden hat. Also vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen gab es eine eigene Fläche, wo wir sie als Abascha-Verein unterstützt haben, dass sie diese Fläche mieten können. Und auf dieser Fläche konnten dann die Frauen so abseits der Blicke der Öffentlichkeit komplett ungezwungen trainieren und waren dadurch auch letztendlich einmalig. Weil ich glaube, es gibt, was jetzt Fahrradfahren und BMX angeht, gibt es da keine vergleichbare Möglichkeit.
Na 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 Rasta. Na 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 yeah 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 na 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 yeah 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 yeah.
Ihr hört die Sendung Pressing im Bermudafunk freies Radio im Rhein-Neckar-Raum über die Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz beziehungsweise in der Mediathek des Bermudafunk auf der Homepage www.bermudafunk.org. Ja, erste Ausstrahlung der Sendung ist am 7.9.2021 ab 20 Uhr oder zu einem anderen Zeitpunkt in der Wiederholung oder im Austauschfunk auf einem anderen freien Radio. Ja, heute mit Justus Fink aus dem Projektmanagement von Abascha und seinen Blick nach Afghanistan.
Ja, ich muss mich ja ein bisschen outen. Ich kenne zwar BMX-Räder und habe auch schon BMX-Fahrer gesehen, aber kannst du vielleicht den Hörern und mir auch noch ein bisschen was zum Sport BMX sagen?
Ja, der Sport BMX ist, ich glaube, vor allem cool. Es geht darum, seine eigenen Grenzen auszutesten. Es geht nicht um das Gewinnen. Es ist vielleicht eine Mischung aus Akrobatik und Graffiti irgendwo dazwischen. Es hängt eine ganze eigene Kultur auch dahinter, ähnlich wie beim Skateboardfahren. Und es geht letztendlich, ist es ein super Sport, bei dem man sich an Tricks heranarbeitet. Das heißt, das Fahrrad ist letztendlich Mittel, um das eigene Selbstvertrauen auszutesten, um dann eben in einer Halfpipe oder auf entsprechenden Trainingsrampen Figuren aufzuführen, dabei auch immer sich das Selbstbewusstsein zu holen, dass man vielleicht am Anfang den Sprung noch nicht sich zutraut, aber dann trainiert und sich langsam und langsam vorarbeitet, um dann letztendlich ein, zwei Wochen vielleicht, diesen Sprung das erste Mal zu machen und dann das nächste Mal den Sprung mit Drehung. Also ist, glaube ich, ein super Sport, um da zusammen Zeit zu verbringen, aber eben auch das eigene Selbstvertrauen aufzubauen.
Ja, du hast uns jetzt schon ein gutes Bild geschildert. In den Medien wird ja auch viel vom Scheitern der Aktionen in Afghanistan berichtet und was falsch gemacht wurde. Aber ja, was dabei auch etwas untergeht, ist, dass dabei eben auch Erfolge erzielt wurden in Bezug gerade auf, wie du es auch schon geschildert hast, auf Bildung und Gleichberechtigung. Kannst du da vielleicht noch ein paar Beispiele anfügen?
Ja, ich stimme dir zu. Wir können das ja auch gut vergleichen, vielleicht jetzt unsere eigenen Erfahrungen und die Berichterstattung der Medien. In den Medien erscheint natürlich jetzt dieses Wandeln oder dieses Scheitern sehr plötzlich. Also jetzt in kurzer Zeit wird sich praktisch die Öffentlichkeit bewusst, vielleicht wie die Zustände da sind. Durch unsere Arbeit haben wir natürlich sowas wie einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit dem Projekt. Und da gab es auch immer wieder richtige Entwicklungsschübe für vielleicht Afghanistan jetzt in den letzten 5 Jahren oder aber eben auch konkret für unser Projekt. Und das war nicht immer so pessimistisch, wie man es jetzt leider zugeben muss. Konkret für das Projekt fing das an vor 5 Jahren eben mit den Jugendlichen vor Ort, die kaum Material hatten, also die wirklich immer die Fahrräder tauschen mussten, bis jeder mal dran war, als ersten großen Schritt mit dem Unterstützung eintraf, traf das ein über einen Container. Das heißt, die Gründer von Abascha haben letztendlich hier in Deutschland in der Spendenaktion Fahrräder, Helme, sonstiges Equipment, was eben dazugehört, eine Rampe, eingesammelt und in einem Container wirklich bis nach Afghanistan liefern lassen. Das ist für einen deutschen Verein eher untypisch. Afghanistan gilt als eines der schwierigsten Länder, was Logistik angeht. Und wir haben es trotzdem letztendlich mit viel Geduld und viel Telefonieren geschafft, dass der Container vor Ort ankam. Das hat dem Verein natürlich dann auch einen großen Schub gegeben, einen gewissen Stolz auch, dass sie jetzt ihr eigenes Material hatten. Und das ging dann weiter, dass wir sie letztendlich eben unterstützt haben, über das Training hinaus auch diese Bildungsangebote zu machen. Und dazu gehört dann auch, dass die vielleicht aus einer Gruppe von Jugendlichen, die diese Idee hat, wird langsam ein Team, eine Vereinsführung, wo man eine Struktur entwickelt, wo etwas auch langlebig wird und wo dann letztendlich dieses Momentum vor Ort erhalten bleibt in irgendeinem Verein, der dann auch, wenn vielleicht der Gründer mal sagt, er muss sich jetzt um sein Studium kümmern, dann bleibt der Verein, diese Idee bleibt dann trotzdem weiter existieren. Und das ist letztendlich dann der Moment, wo wir sagen, bei Abascha, dann haben wir etwas erreicht, wenn aus diesen lokalen Initiativen eine nachhaltige zivilgesellschaftliche Einheit vor Ort wird. Da waren wir eben drop and ride eigentlich sehr gut unterwegs, unglaublicher Lernwille bei dem Team vor Ort, die da sich richtig vorgearbeitet haben und eben auch jetzt kurz davor standen, vielleicht mal einen ersten Förderantrag zu stellen. Ja, also da war sehr viel, sagen wir mal, Crescendo, würde ich sagen, in den letzten Jahren da.
Ja, du hast schon gesagt, die Teilnehmer, die kamen größtenteils aus dem universitären Umfeld. Bildung, Afghanistan, ich glaube, das Land mit der höchsten Analphabetenquote oder zumindest mit die höchste Analphabetenquote. Ich glaube, da hat sich dann in den letzten 20 Jahren auch einiges getan.
Ja, es ist sicherlich so, dass das Bildungsangebot, was jetzt der Verein Drop and Ride umgesetzt hat, dass es das so nicht gab. Also die Teilnehmer der Fahrradtrainings hatten, glaube ich, sonst keinen weiteren Zugang zu irgendeinem Sportprogramm. Und auch die Englischkurse und die Computerkurse hätten sie jetzt nicht anderswo bekommen. Und deswegen, glaube ich, kann man das sehr hoch einschätzen, was sie da umgesetzt haben. Natürlich, was wir machen als Verein, ist eine kleine Ebene. Das löst jetzt nicht die Probleme auf der nationalen Ebene. Also ich glaube, da können wir jetzt nicht großartig uns zurechnen. Das Bildungsproblem in Afghanistan zu lösen, dafür ist immer noch staatliche Struktur nötig. Aber wenn die Initiative eben vor Ort da ist, das teilweise zu ergänzen mit Bildungsangeboten, Sportangeboten, dann wollen wir diese Initiativen unterstützen.
Back home in Indiana, we just learned to get along. Civilized and socialized, they teach you right from wrong. How to hold your liquor and how to hold your tongue. How to hold a woman or a baby or a gun. But nothing will prepare you for the far Afghanistan. You can listen to their stories and pick up what you can. You listen to their stories, maybe read a book or two. Till they send you out there, man, you haven't got a clue. In the hills of Kandahar. car. They say young boys are taken to the wilderness out there, taken to the mountain alone in the night. If he makes it home alive, they teach him how to fight. They fought against the Russians, they fought against the Brits. Hell, they fought old Alexander, talking about him ever since. And after 9/11, here comes your Uncle Sam. Another painful lesson in the far Afghanistan. Ready to be terrified and ready to be mad. I was ready to be homesick, the worst I've ever had. I expected to be hated and insulted to my face, but nothing could prepare me for the beauty of the place. No matter what they tell you, all soldiers talk to God. It's a private conversation written in your blood. The enemy's no different, badass holy wind. Crazy bastard talks to God and his God talks back to him.
Ja, da habt ihr, ich denke mal, einige Schritte bewerkstelligen können. Und ja, so wie das im Moment aussieht, wie die Situation wohl in Afghanistan einzuschätzen ist, denke ich mal, könnte das Projekt gar mal fortgeführt werden unter dem Kalifatstaat. Ja, da fragt man sich natürlich, wie seht ihr das rückblickend und ja, welche Motivation kann man, ich nenne es jetzt mal, vielleicht Scheitern des Projektes, oder wie würdest du die Selbstreflexion und weitere Motivation für solche Projekte sehen?
Ja, also ein Stichwort möchte ich ja rausgreifen, das Scheitern. Also das Projekt ist definitiv nicht gescheitert. Ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, es gibt hier größere Kräfte am Spiel. Auch eine weltpolitische Wetterlage, die komplett außerhalb unseres Einflusses war. Drop and Ride ist immer sehr erfolgreich gewesen. Natürlich unter diesen Umständen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Aktivitäten ruhen vor Ort. Wir haben eben auch das Organisationsteam jetzt evakuiert. Da sind wir wie alle anderen NGOs jetzt komplett im Grunde zum Zwischenreich. Und wenn wir das jetzt rückblickend bewerten, dann glaube ich, ist es, dass die Entwicklung, die man jetzt heute hat, die war nicht so offensichtlich vielleicht. Also ich glaube, dass vor 5 Jahren hat keiner von uns angefangen oder auch die Jugendlichen vor Ort nicht angefangen, das Projekt zu gründen und dann daran zu denken, dass es in 5 Jahren vorbei ist, weil dann gibt es eh wieder einen Machtwechsel. Ich würde sagen, so wie es jetzt gelaufen ist, das war nicht absehbar für einen Großteil der Zeit, wo wir da zusammengearbeitet haben, eben weil es auch immer wieder Erfolge gab. weil es auch immer wieder in dieser Nische des Projekts richtig weiterging. Und es gibt uns jetzt letztendlich, es ist so eine Ausnahmesituation gewesen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht auf weitere Projekte schließen. Also wir bleiben motiviert. Wir wissen, dass die Jugendlichen bei Drop and Write immer sehr begeistert gearbeitet haben. Wir wissen, dass es in anderen Regionen der Welt noch weitere Jugendliche gibt. Wir haben auch jetzt ein zweites Projekt, was wir unterstützen in Kenia, nach dem gleichen Prinzip. Und ich glaube, das motiviert uns auf jeden Fall weiterzumachen, dass wir wissen, da draußen, da gibt es junge Leute, die vor Ort irgendwas verändern wollen, irgendwie die Chancen angehen. Und da werden wir bei Abascha zusehen, dass wir sie unterstützen.
Ja, gutes Stichwort. Weitere Projekte. Du hast schon das Projekt in Kenia angesprochen. Kannst du dazu noch was sagen?
Genau. Kenia ist der Ort unseres zweiten Partnerprojekts. Das ist The Girls Future. The Girls Future ist ein Verein, der sich einsetzt für den Schutz von Teenagern, von Frauen im Teenageralter im ländlichen Kenia. Das Projekt ist angesiedelt im Westen Kenias an der Grenze zu Uganda. Ihr ländlicher Raum, in dem Frauen häufig die Schule abbrechen, entweder weil sie schwanger werden, ungewollt schwanger werden oder zum Teil auch aus Scham. Da gibt es ein großes Thema, ist immer die Menstruationsscham. Frauen, die in ihrer Periode nicht die Schule besuchen, weil sie sich schämen für ihren Körper und weil sie auch letztendlich von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und der Verein The Girls Future geht das sehr konkret an, indem man im Grunde diese jungen Frauen abholt im Alter von mal zwischen 12, 13, 14 bis dann 17 vielleicht und gemeinsam ihnen ein Angebot gibt und sie als Gruppe von Frauen berät, auch offen ist, wenn dann vielleicht Sachen vorgefallen ist. Wie bei Drop and Write ist das auch ein Projekt, das bereits existiert und das auf der Initiative eines Einzelnen zurückgeht, der es mit ein paar Freunden im Moment umsetzt. Und wir arbeiten jetzt seit Anfang des Jahres mit ihm zusammen, um das Projekt eben zu stabilisieren. Da geht es viel um Equipment auch. Letztendlich zum Beispiel das Team vor Ort hat noch keinen Computer, mit dem sie Arbeit organisieren können. Es fehlt auch ein stabiler Internetzugang, weil er unverhältnismäßig teuer ist vor Ort. Das ist etwas, wo wir als deutscher Verein mit unseren Mitteln eine grundlegende Infrastruktur finanzieren können. Und da sind wir jetzt gerade dran für das Projekt in Kenia.
Ja, da nochmal, könnte man vielleicht nochmal den Ablauf beschreiben. Du hast schon kurz angedeutet, sowohl Drop and Write als auch The Girls Future. Das sind beides Projekte, die sich in den jeweiligen Ländern gegründet haben. Und wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Sind die auf euch zugekommen?
Ja, Abascha funktioniert letztendlich wie eine Plattform. Das heißt, wir sind ein studentischer Verein. Wir sind alle zwischen vielleicht 18 und knapp über 30 junge Leute in Deutschland, die zusammenkommen mit Initiativen vor Ort. Wie finden wir diese Initiativen? Im Falle von Drop and Write war es eine Begegnung letztendlich über einen Bericht in den Medien. Ja, jetzt das zweite Projekt haben wir ausgewählt durch einen Auswahlprozess. Das fällt in die Zuständigkeit meines Bereichs beim Verein. Da haben wir uns Mühe gegeben, diesen Prozess sehr offen und breit zu gestalten. Das heißt, es ist eine Online-Bewerbung, auf die sich Projekte aus aller Welt bewerben können. Und das letzte Mal, also jetzt für die Runde im letzten Winter, haben wir über 300 Bewerbungen gehabt, was uns sehr beeindruckt hat. Da wir letztendlich keine großen Geldsummen bieten, sondern hauptsächlich Wissenstransfer. Und aus diesen 300 Bewerbungen haben wir letztendlich das Projekt in Kenia ausgewählt. Wir haben unsere eigenen Schwerpunkte, wie ich schon gesagt habe, eine Mischung aus Sport und Bildung in Gegenden, in denen der Zugang sehr starkes Schwert ist. Und vor Ort gegründet, junge Leute vor Ort. Und nach diesen Kriterien haben wir jetzt unsere Projekte ausgewählt und werden das auch wieder tun. Also es läuft bei Abascha letztendlich so, dass wir als Plattform immer wieder einzelne neue Projekte aufnehmen und zusammenbringen mit Studenten in Deutschland, die sich da sehr konkret engagieren können.
Ja, das sollte man vielleicht noch die Zugangsdaten, wie kann man euch erreichen, falls einer der Zuhörer vielleicht ein Projekt kennt, das er gerne euch vorstellen möchte?
Ja, wir freuen uns sehr. Wir sind erreichbar über Facebook, Instagram, Abascha ist da unser Kürzel. Wir haben eine Webseite www.abascha.de. Man darf dazu sagen, wir sind als Verein online aktiv und online organisiert. Das heißt, wir haben keine physischen Büros und wir arbeiten alle letztendlich von verschiedenen Orten aus. Also ein Großteil der ursprünglichen Vereinsmitglieder kommt aus München, die es aber auch mittlerweile in verschiedene Städte in Deutschland und drumherum verstreut hat, sodass zum Beispiel jetzt jemand, der in Hamburg umgezogen ist, trotzdem bei uns im Verein weiterarbeitet. Das heißt, wer Lust hat, mehr über uns zu erfahren, gerne vorbeischauen auf unserer Webseite www.abascha.de. Und mitmachen ist immer eine Option von überall aus. Wir freuen uns auf Interesse und einfach uns schreiben und dann gibt es mehr Infos.
Ja, besten Dank, Justus Fink. Und ja, noch viel Energie für eure Projekte.
Ich danke dir, Michael.
Take me down. You can't break me down. You can't.
Ja, das war die Sendung Pressing im Bermudafunk oder als Austauschsendung bei einem anderen freien Radio. Ihr könnt Pressing auch als Stream in der Mediathek auf der Homepage des Bermudafunk www.bermudafunk.org 7 Tage nach Ausstrahlung hören oder zeitlich unbegrenzt auf unserem Blog www.pressing.blogsport.eu. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet am 1. Dienstag im Oktober wieder Pressing ein. Das ist dann der 5.10. auch wieder ab 20 Uhr. Ja, tschüss, macht's gut, bleibt negativ und gesund.